geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie.
Hallo und willkommen zum DFA-Podcast, heute mit Simone Demand. Wir stehen hier vor einem Tisch im Atelier, der ist übersät mit Objektiven, alten Lautsprechern, Spiegeln, irgendwelchen Uhren und ganz vielen Bildern. Ein buntes Sammelsurium und was mir als erstes ins Auge sticht, ist die Innenaufnahme einer Garage, weil hier in diesem Dorf, in dem wir uns befinden, am Rand der Rheinebene, gibt es viele ähnliche Garagen, könnte ich mir zumindest vorstellen, die alle möglichen Spuren von sehr buntem Leben enthalten. Vielleicht fangen wir mal einfach damit an. Was ist das für eine Arbeit? Wie kamst du darauf? Und stimmt meine Vermutung, dass es hier Porträts, heimliche Porträts der Nachbarn gibt oder sind die alle ganz woanders?
Die Garagen sind verteilt über ganz Baden-Württemberg. Mir wurden auch Garagen empfohlen, da bin ich dann auch hingefahren. Die Arbeit entstand daraus, dass wir selber keine Garage haben, beziehungsweise die Garage ist jetzt mein Tageslichtatelier. Und dann habe ich bei den Spaziergängen und beim Fahrradfahren habe ich eben in diese Garagen reingeschaut und da eben ganz spezielle Bühnenräume entdeckt. Wie ordnen die Leute ihr Material, ihr Zeug um das Auto herum? Also es sind alles Garagen, wo Autos reinpassen. Die müssen dann abends auch da oder wann auch immer reinpassen. Und um diese Stelle herum, wo das Auto steht, das Auto ist nicht in der Garage, das muss man dazu sagen, dann sieht man also in den Garagen, wie die ganzen Stellagen und Kinderspielzeug und Fahrräder und alte Reifen um diese Leerstelle, wo eben das Auto reinkommen soll, stehen soll, rumgruppiert sind. Und diese Arten von Findung auch, wie bringe ich das in diesem engen Raum unter, das hat mich eben einfach interessiert. Und das sind für mich auch Art Bühnenräume, aber es sind nicht meine Nachbarn.
Aber sie sind sehr strikt komponiert. Ne? Also wenn ich das richtig sehe, würde man ein Diagonalkreuz an der Stirnwand, der hinteren Stirnwand der Garage anbringen, dann wäre die Kamera wahrscheinlich genau im Schnittpunkt der Diagonalen und würde ganz haarscharf geradeaus da durchgucken, wie bei einem Reprotisch, den man 90 Grad gekippt hat. Ne? Also es hat was extrem präzis komponiert. Es geht sicher nur mit Stativ.
Ja klar, mit Stativ und zwei Beleuchtungskörpern links und rechts, also zwei Softboxen, weil die Garagen sind ja an sich stockdunkel. Also da gibt es eine Neonröhre oder so ein LED-Licht an der Decke, aber normalerweise sind sie stockdunkel. Man macht das Ding auf und es ist grau und stickig und feucht. Und in dem Moment, wo ich das natürlich mit der Softbox ausleuchte, dann kommt da so ein ganz neues farbiges Strahlen heraus. Und dann natürlich auch die Farben, die dann witzigerweise, und das muss ich dazu sagen, ich habe nichts arrangiert, nichts verändert. Die Garagen sind so, wie sie sind. Also mitten in der Garage steht ein buntes Kinderzelt. Oder aber dann bei einer Frau, die sehr viel auf dem Flohmarkt ist, die hat da die Designerstühle stehen und ein Globus. Und das habe ich alles nicht verändert. Und durch diese Beleuchtung mit den Softboxen kommen diese Farben, die spezifischen Farben dann eben zur Wirkung. Und dann wird es was anderes natürlich. Ne? Eine ausgeleuchtete Garage wird was anderes.
Und diese Serialität, die ist ja beinahe schon becherhafte Schule. Ne? Also das ist sehr, sehr präzise durchdekliniert.
Ja, aber mit dem hat es eigentlich nichts zu tun. Es ist eher eine Arbeit, die aus einem familiären, wie sagt man da, aus einem Mangel heraus entstanden ist, wo ich dachte, boah, ja, mit der Garage hätten wir auch gern, ja. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, die Garage ist auch ein männlich konnotierter Raum. Ja, das ist also etwas sehr Entscheidendes. Ich habe zwei Frauengaragen, also Garagen von Frauen aufgenommen und da stand lediglich ein Ersatzkanister drin und ein Fahrrad und hinten die Winterreifen. Mehr war das nicht. Und alle diese bunten, vielgestaltigen Garagen sind alles Garagen, die von Männern betreut werden. Und die Garage ist eben auch ein Ausweichraum für viele Männer. Das muss man auch mal so bedenken. Das ist wirklich so.
Aber dass Männer jetzt eine besondere Nähe zu Buntheit und Vielgestaltigkeit hätten, das ist ja kulturell ein bisschen überraschend, finde ich.
Das ist auch nicht so. Das ist denen ja nicht bewusst. Wie gesagt, die Garage ist dunkel, da wird einfach alles nahegestellt. Und ich hatte halt das Glück, dass zum Beispiel bei dieser Garage mit dem Kinderzelt, dass die Farben sich in der ganzen Garage immer wieder wiederholt haben. Hinten in den Glasbausteinen, vorne diese drei Eimer, dann rechts dieser Kinderlastwagen und dieser Hänger. Das Zelt selber hat diese Grundfarben, die dann wieder in den anderen Sachen wieder aufkommen. Das ist reiner Zufall. Ja, ich bin da vorbeigefahren, bin mit meinem Fahrrad in die Eisen gestiegen und habe dann da geläutet und habe gesagt, ob ich diese wahnsinnig tolle Garage fotografieren kann, weil stand alles so da wie für mich.
Du sagtest gerade schon, es stand alles so da wie für dich. Das heißt, das ist sehr präzise dokumentarisch auch von der Strategie. Ne? Du greifst nicht ein, sondern nimmst die Dinge so, wie sie sind. Der einzige Eingriff besteht eben daraus, dass du es aufhältst mit dem Kunstlicht. Dokumentarfotografie wäre jetzt aber auch nicht gerade das Erste, was mir einfällt, wenn ich an die Arbeiten von Simone Demand denke. Das ist insofern wahrscheinlich fast schon eher eine Ausnahme in dem, was du insgesamt fotografisch tust, oder liege ich da falsch?
Also ich arbeite in beiden Metiers, sagen wir mal so. Also das ist, finde ich, eine Arbeit, wo jedes einzelne Bild der Garagen eine Story erzählt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt alle Garagen fotografieren oder ich will jetzt das Innenleben der Garagen dokumentieren. So sah das Anfang der 2000er Jahre aus. Nein, es ist eher so, dass jedes einzelne Bild einen Guckgasten zeigt, in dem sich spezifische Verhaltensweisen mit Gegenständen spiegeln. Das hat also für mich keinen Becherzusammenhang. Die Sache ist ja fertig. Ja? Natürlich ist es dann eine Dokumentation eines fertigen Zustands. Es ist schon so, aber es ist für mich nicht so angelegt, dass ich jetzt so eine dokumentarische Serie machen möchte. Es ergibt sich natürlich, klar, man kann sie so lesen. Ja?
Das ist eine Sedimentierung, sagen wir mal, von Funktionszusammenhängen, von Gewohnheiten, Geschmäckern und so weiter. Und die bildest du ab, ohne sie groß zu verändern. Genau. In vielen anderen deiner Arbeiten kann man nicht von dieser Art von direktem, detailgenauem, präzisen, unveränderten Abbild sprechen, sondern da geht eher das Abzubildende durch einen gestalterischen Prozess, der was mit Verfremdung zu tun hat. Und wenn es auch nur ist, nachts in den Raum zu gehen, den man normalerweise nachts nicht sieht.
Ja, genau. Diese Labore, die Werkreihe Dunkle Labore, kann man auch dokumentarisch lesen, aber die Labore sind alle stockdunkel. Und ich habe da die Kamera 9 Stunden reingestellt und mit einem Timer das Ding in die Gänge gebracht. Und dann hat dann auch der Verschluss morgens um 6, das ist eine Winterarbeit, muss man dazu sagen. Also von 21 Uhr bis 6 Uhr wurde der Film belichtet, der Negativfilm in der Großbildkamera. Und dann hat das Ding wieder geschlossen morgens. Man kann natürlich sagen, okay, es ist ein dokumentarisches Festhalten der Nacht in Laboren. Dann wird man neugierig, wenn man gegenüber dieser Bilder steht und denkt, also gut, aha, es ist in Laboren eigentlich nie richtig Nacht. Irgendwas tickt und säuselt und blinkt immer. Und es ist wirklich so, die meisten Labore haben so ein nächtliches Innenleben. Entweder sind die Geräte teilweise noch an, müssen irgendwelche Dinge noch tun oder müssen warm bleiben oder müssen kalt bleiben oder haben automatisierte Prozesse. Und die machen dann winzig kleine Beleuchtung und diese winzig kleinen Beleuchtungen und ab und zu auch ein Fenster in einem Labor, die haben ja dann dazu gedient, das Ding in irgendeiner Weise aufzuhellen. Aber das war für mich natürlich wie Weihnachten. Ich konnte ja da keine Nacht verbringen, sondern ich habe gesagt, okay, da ist ein Fenster, mal schauen, ob das nicht alles viel zu hell wird oder da ist das und das. Und dann habe ich das Ding da reingestellt und dann bin ich zum Labor gefahren und glücklicherweise sind die meisten Belichtungen auch was geworden. Das Interesse war an der absoluten Dunkelheit. Und das ist aber auch eine Serie, die innerhalb von einer sogenannten Dunkelserie entstanden ist. Ich bin dann auch auf Autobahnen und habe diese Nachtbaustellen zum Beispiel fotografiert. Das war eine Phase, wo ich sehr viel Interesse daran hatte, das Dunkle zu fotografieren. Die Nacht und die Schwärze und so.
Wäre es zu viel der Metaphorik, wenn man diesen Bildern der Nacht aus den Laboren ein Suchen nach Erkenntnismöglichkeiten oder den Grenzen von Erkenntnismöglichkeiten unterschiebt? Du gehst an Orte, wo versucht wird, das rauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist das Prinzip von moderner Naturwissenschaft. Du gehst da aber dann hin, wenn man eben nichts sieht.
Das stimmt schon. Es ist eine Art Neugier auf Dinge, die ich A, nicht kenne oder jedenfalls nicht so. Kaum einer kennt ein Labor bei Dunkelheit. Und es ist natürlich auch ein Suchen nach Phänomenen, die mir Rätsel aufgegeben haben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt mache ich dunkle Labore, sondern ich bin durch Zufall in ein dunkles Labor geraten, die Tür ist zugefallen und dann habe ich eben diese Dioden noch gesehen und sonst nichts. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich gedacht, so ein dunkler Raum. Ja, also erst habe ich einen totalen Schreck gekriegt, weil ich natürlich nichts mehr gesehen habe. Und ich habe auch die Türklinke nicht mehr gesehen. Da habe ich gedacht, aha. Und stand da mit meiner Ausrüstung. Ich bin da rein und dachte, da geht's jetzt zum Ausgang. Und nichts war's. Und aus dieser Erfahrung habe ich gedacht, aha, der Dunkelraum, das ist ja etwas, den wir verdrängen. Und wenn wir abends aufwachen und es ist dunkel, dann sagen wir, okay, jetzt schlafen wir weiter, weil es interessiert uns der Dunkelraum ja eigentlich nicht. Und aus dieser Erfahrung sind die Dunkelräume entstanden, also die Nachtbaustellen und dann die Labore.
Interessant daran finde ich, dass die Gestalt der Arbeit, der Arbeiten, sehr konzeptuell, sehr strikt, beinahe naturwissenschaftlich präzise ist. Du hast aber jetzt schon von zwei Fällen berichtet, wo der pure Zufall dir in die Karten spielt und zum Auslöser überhaupt wird, dass das Ganze stattfindet. Du kommst an der Garage vorbei, siehst, hups, da steht ein Kinderzelt, Moment mal. Hinter dir fällt eine Türe zu, plopp, das war's. Und plötzlich kommt ein ganz neuer Dreh in die Arbeit. Wie sind diese Zusammenhänge von Steuerung, Planung, Konzept und den Zufällen?
Ich komme ja aus der Kunst. Ich habe mal fotografische Ausbildung an der Akademie gemacht bei den Grafikdesignern. Aber ich bin jetzt keine, wie sagt man da, keine Fotografin. Das ist vielleicht auch ein Vorteil für mich, ja, weil, also so sehe ich das, das klingt jetzt komisch, aber ich denke dann, ich bin mit dem ganzen Medium sehr unvoreingenommen an die Sache rangegangen, habe auch viel Mist gebaut und viel Fehler und viel für die Tonne produziert. Aber ich glaube, da ist noch so ein Fetzen von dem Drang, dass ich einfach ganz frei gestalten und entdecken möchte. Ja, und keine Vorgaben. Ich möchte nicht nach Vorgaben, oder ich arbeite, was heißt, ich arbeite einfach nicht nach Vorgaben. Ich weiß, was mich neugierig macht, und ich habe ja auch jede Menge Skizzenbücher, da sind die ganzen Ideen drin, und von denen sind vielleicht, was weiß ich, 45 umgesetzt inzwischen. Und weiß gar nicht, wie viel ich noch umsetzen kann, aber ich reagiere auf das Leben, was um mich herum ist. Es macht mich neugierig in seinen Details. Ja, in seinen räumlichen Details, in seinen atmosphärischen Details und in seinen Prozessen. Ja, also ich bin immer neugierig darauf, wie setzen wir das, was wir an Vorstellungen haben von dem, wie das Leben sein soll oder werden soll, wie setzen wir das in Raum und Gegenständen um? Ja, und deswegen auch diese Geräte, das ist eine neuere Arbeit. Da fotografiere ich Geräte praktisch mit einem Wahnsinns-Makro-Objektiv, rutsche ich in diese Geräte rein und es entstehen Architekturen. Ja, es entstehen wiederum Räume. Und natürlich, dann sind die immer so ein bisschen rätselhaft. Ich will dann in dieses Radio rein, wie bei den Laboren. Ich will gucken, was für ein anderer Zustand könnte für mich interessant sein. Ich brauche einen anderen Zustand, nicht den, den ich offensichtlich sehen kann.
Also das erinnert mich an eine ganz andere Arbeit, die Instrumenta Celeris, die Beweismittel. Das sind auch Gegenstände, die sind fast genau wie die Garagen räumlich aufgefasst. Man guckt in eine Box, in eine kleine Bühne bei gleichmäßigem Licht. In der Mitte steht zum Beispiel eine Glasflasche oder es liegt da eine Rolle Klebeband,
Absperrband.
Und dann gibt es eine Madonna aus, keine Ahnung, sieht aus wie Bienen. Sieht aus wie Bienenwachs.
Ist aber Sprengstoff.
Die ist komplett aus Sprengstoff.
Ja.
Die ganze Madonna. Mhm.
Ja, Plastiksprengstoff.
Und wer baut sowas? Ist das die Mafia?
Das weiß ich nicht. Die Fotos wurden jeweils in Staatsanwaltschaften und Kriminalämtern aufgenommen. Das heißt, ich habe mir von einem Kartonagenbauer habe ich mir Boxen bauen lassen und habe dann die Gegenstände, ich kann die ja nicht mit nach Hause nehmen, die sind ja alle noch in Vorgängen, also es sind alle noch in Prozessen drin, habe ich die dort vor Ort fotografiert und habe auf diese Kartonage, die eben so einen Guckkasten, wie du sagst, auch bei den Garagen bildet, eine Mattscheibe oben drauf gelegt und von oben beleuchtet, aber ein bisschen Raumlicht von diesen schummerigen Asservatenkammern habe ich noch drin gelassen. Und das musste man eben dann mit Handschuhen anfassen. Dann habe ich eben dort vor Ort mit diesem Oberlicht, was ich mir eben dann über die Blitzanlage gesetzt habe, habe ich die Gegenstände fotografiert in einer weißen Box. Das hat schon Ähnlichkeit zu den Garagen, das ist schon richtig.
Aber die Hauptsache ist ja, dass diese sehr nüchtern aufgefassten und für sich genommen unspektakulären Objekte jetzt von unserem Wissen aufgeladen werden mit potenziell unendlichen Dramen von Mord und Totschlag. Und die Madonna aus Sprengstoff ist da möglicherweise die, wie soll man sagen, subtilste und brutalste Zweckentfremdung zugleich. Also ich stelle mir da so einen gut katholischen, parlamentarischen Mafioso vor, aber das ist jetzt mein Film.
Ich kann da gar nicht viel dazu sagen. Es ist ja das Perfide, dass die Madonna, man hat auch dieses Christuskind auf den Armen, das, und man hat den Faltenwurf. Also es gibt wohl eine Madonna, die dieser Sprengstoff-Madonna als Form gedient hat. Und man sieht dann, da ist ein Spiegel hinter der Madonna und in dem Spiegel sieht man den Zünder von dieser Bombe. Ja, also man sieht eine kleine Batterie und dann hat man da diesen Zündemechanismus. Und ich kann dazu gar nicht viel sagen. Es ist aber eines der Asservate, die ich im Landeskriminalamt in Stuttgart aufgenommen habe. Das Kuriose ist ja, dass ich jetzt hier eine Heilige, also ne, Maria mit dem Kinde, der Inbegriff von Mütterlichkeit, Unschuldigkeit, aber auch Blick in die Zukunft, das ist eine Zuversicht, das ist ja eine Anbetungsfigur, ne? Und die besteht jetzt aus einem Material, was einfach unter Umständen ein ganzes Haus zerfetzt. Ich weiß das nicht, die ist so groß. Also es ist schon, macht schon einen ordentlichen Rums. Ja. Also die Perfidie ist schon das, was einen hier so auffühlt.
Ja, sagen wir mal, der Bombenkonstrukteur hat einen exquisiten Sinn für schwarzen Humor. Ja. Aber vielleicht kommen wir noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen. Das ist ja jetzt in bestimmter Weise auch das Abbild eines Menschen. Und Menschen kommen bei dir gelegentlich vor, immer mal wieder. Also wir hatten bisher jetzt über Interieurs gesprochen und über Stilllives, aber es gibt auch Porträtserien. Wie ticken denn die eigentlich? Da sind ja, glaube ich, auch relativ unterschiedliche entstanden. Fangen wir doch mal mit der naheliegendsten Frage an. Was ist denn der Auslöser? Wen holst du dir vor die Kamera? Was sind das für Leute?
Also merkwürdigerweise habe ich festgestellt, dass ich dann ein Porträt mache, wenn bei mir, es klingt auch merkwürdig, aber es ist so, so ein biografischer Knick drin ist. Also zum Beispiel bei den Kindern war das so, dass mein 7-jähriger Sohn damals, da war zum ersten Mal in der Presse solche Geschichten von Kindesmissbrauch. Das war also 2003 auch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da fotografiere ich die Klasse meines Sohnes. Ja, weil plötzlich hatte ich den Eindruck, kann ich mein Kind schützen? Wie kann ich mein Kind schützen? Ja? Und daraus ist eben diese Serie entstanden, die Porträts der Kinder aus der 3. Klasse. Und die habe ich eben hinter eine verkratzte Plexiglasscheibe gelegt, damit man diese Kinderbilder nicht libidinös besetzen kann. Das war so der Hintergrund dieser Arbeit. Also ich hatte da eine richtige Schockphase, weil als Mutter denkt man dann plötzlich, boah, puh, die Welt und mein Kind, ja, wie soll das bitte schön gehen, ja, und wie kann ich es schützen? Dann die andere Serie mit den alten Menschen, die entstand, als ich 50 Jahre alt wurde und die sind ähnlich fotografiert und zwar eben durch eine beklebte Zellophanfolie, die dem Film vorgelagert ist und diese Zellophanfolie ist beklebt mit normalen, gängigen Büroetiketten und dann fotografiert man durch diese, das fand ich auch eine erstaunliche Entdeckung, dass man dadurch fotografieren kann. Und dann gibt es so ein Raster, bei den Kindern war es ja eine Unschärfe durch Verkratzen. Und hier gibt es ein Raster mit dem Hintergrund, okay, das Leben ist nicht fertig, aber die Strukturen sind gesetzt. Man schaut zurück, aber die Struktur an sich, wie man sich verhält, was man so für Verhaltensangewohnheiten, was für Routinen hat, die lassen sich schlecht modifizieren, wie noch mit 30 oder 35, wo man sagt, okay, ich muss stiller werden und ich muss das oder das oder aha. Das ist ja nicht mehr. Und deswegen sind diese Raster da, die dann eben eine relative Gleichmäßigkeit zeigen. Und dahinter sieht man eben dann die älteren Männer und Frauen.
Und es ist ja nicht nur das Raster, was die Serie prägt, sondern auch die Farbigkeit und vor allem die Lichtführung. Das ist ja Rembrandt, genau. Ne, wie die aus der Schwärze auftauchen, oder?
Ja, das ist schon so. Die sind alle von links beleuchtet. Es gibt einen leichten Aufheller, also einen Reflektor, der aber nicht viel bringt, weil du ja da durchfotografierst. Und also durch diese Etiketten. Aber es ist schon natürlich angelehnt an die Malerei. Das ist schon klar. Da gibt es ganz klare Referenzen.
Ja. Jetzt gibt es eine andere Porträtserie in deinem Werk, die quasi das Negativ zu dem hier ist. Menschen stehen vor einem ganz hellen Hintergrund. Auch die ist angelehnt an einem bestimmten fotografischen Vorbild. Und auch sie hat, ähnlich wie die Kinder, so einen gesellschaftspolitischen, sage ich mal ganz allgemein, Anlass und Zusammenhang.
Das ist eine Arbeit, die hat jetzt auf den ersten Blick nichts mit meiner Biografie zu tun, aber irgendwie dann doch, weil ich halt sehr, sehr viel unterwegs bin und dann auch nachts öfter mit Lastwagenfahrern in Kontakt gekommen ist, mit Händen und Füßen geredet und trotzdem hat jeder gewusst, wie viele Kinder der jeweils oder ich oder er dann hat. Und irgendwann dachte ich, das sind schon einsame Kerle und über die muss ich eine Fotoserie machen. Und dann habe ich 2013 ein Konzept entwickelt und kam aber wegen anderer Projekte erst 2017 dazu, es anzufangen. Also das eben auch dazu, ja, die Bücher sind voller Ideen. Und dann kommt man aber nicht leicht dazu, dann sind eben 4 Jahre rum und dann fängt man an, sagt es, also man kriegt es ja auch nicht aus der Birne raus, ja. Man hat es immer im Kopf und denkt, ja, das muss ich irgendwann machen und dann sind es halt 4 Jahre, die zwischen Konzept und Aufnahmen liegen. Und die Initialzündung ist dann wirklich zu fotografieren. 2017 war die Arbeit von Richard Avedon, die ich dann in Bologna gesehen habe, in der Must Foundation und habe gesagt, hey, ja, der hat einen Lastwagenfahrer fotografiert, der eine enorme Skoliose hat, ja, also eine Biegung im Bild. Und dann, das war die Initialzündung, ich habe gesagt, das musst du jetzt machen, ja. Das musst du einfach nicht wegen ihm, sondern damit es aus der Birne ist, ja, damit es einfach gemacht ist. Und du musst auch testen, kannst du das? Ist das was? Ist es sehr klassisch aufgenommen? Willst du das? Und dann habe ich es eben zwischen 2017 und 2021 fotografiert. Und die stehen eben da in der sogenannten amerikanischen Haltung. Man sieht die Hände, das ist wichtig, weil die Hände ganz spezifisch sind schon bei Lastwagenfahrern teilweise. Das ist eine 55-teilige Serie, die mir aber sehr viel Spaß gemacht hat, immer sonntags. Sonntags, weil die nicht fahren dürfen sonntags. Und dann sind wir da mit Übersetzern und Freunden und auch Teilen der Familie als vertrauensbildende Maßnahme auf die Raststätten und haben denen dann ein Dossier unter das Fenster gehalten und auch einen Ausweis, wo drauf steht, I'm an artist, ja, in 7 verschiedenen Sprachen. Ja, geht nicht anders. Die sagen sonst sofort, oh, Heilsarmee oder da will mir jemand eine Versicherung verkaufen. Oh, da kommt schon wieder die Gewerkschaft. Also so, ja, die sind ja jetzt nicht sagen, wow, da kommt jemand, sondern die sind sehr, sehr zurückhaltend. Und dann haben wir ein Tageslichtatelier aufgebaut mit so einem großen Spannhintergrund und Kaffee und Kuchen auf den Tisch gestellt und dann sie eingeladen. Und mal kamen 10, mal kamen 5, mal kamen nur 3 an so einem Tag. Und man fotografiert ja dann, was weiß ich, wir haben immer so von 1 bis 4 fotografiert, dann waren wir alle platt, weil man muss sich mit denen ja unterhalten. Ja, man kann nicht sagen, und tschüss, ja, es ist nicht mein Ding. Ich kann nicht sagen, schön, dass Sie da gestanden sind, sondern man unterhält sich mit denen und dann kommt raus, wo sie wohnen und müssen ja auch einen Vertrag unterschreiben, ja, einen Modellvertrag. Und dann sieht man, wo sie wohnen, ob sie aus Rumänien kommen oder aus Bulgarien oder aus Weißrussland oder Ukraine.
Und sind denn diese Notizen zur Wirklichkeit der Europäischen Union irgendwie Teil dieser Arbeit geworden? Oder überlässt du das dem Besucher sozusagen rein auf der Bildebene assoziativ und empathisch da reinzugehen und sich seinen Teil oder ihren Teil zu denken?
Die Arbeit wird noch ausgestellt und es gibt auch einen Katalog in eben diesen 7 Sprachen. Und das Bild ist damit verbunden, mit einem Titel verbunden. Und der Titel bedeutet Anfang der Strecke und Ende der Strecke, auf der wir sie praktisch fotografiert haben. Und an sich gibt es keinen Namen, weil das ist anonymisiert. Das ist auch richtig so, weil nicht alle Unternehmen finden das toll. Und nach einer Weile, das ist ähnlich wie bei den Asservaten, muss man sagen, nach einer Weile merkt man, das sind weder Fabrikarbeiter noch irgendwelche Erntehelfer. Das ist jemand anders. Das sind andere Leute. Und dann kommt man irgendwann dann auch drauf, weil diese Bilder sind um eine Installation gruppiert, die aus 2 großen Autohussen besteht. Das sind diese Dinger, wo die Autos drin transportiert werden, so weiße Teile. Und die hängen von der Decke so schlaff, mit Reißverschlüssen und mit, also wirklich tolles Teil. Dann merkt man schon irgendwie mit diesem Auto, wenn man das dann erkennt, man erkennt schon, dass irgendwas mit Auto zu tun hat, dann kriegt man so diesen Link. Das ist ja in allen Arbeiten so, dass ich für mich selber und auch für andere auch so ein Rätsel aufgebe.
Apropos Rätsel, kommen wir doch mal zur abstrakten Seite. Wir hatten jetzt auf verschiedene Weisen immer das Dokumentarische sehr stark im Fokus, ob es Menschen sind oder Gegenstände oder deren Wechselwirkung und Beziehung. Es gibt aber auch ganz, ganz, ganz Abstraktes. Man könnte versuchen, es zu beschreiben für unsere Hörer, also organische Formen im Zerlaufen eine Mischung aus interkontinentaler Kollision und Bratfettflecken mittleren oder fortgeschrittenen Alters. Man weiß wirklich überhaupt nicht, was sind die Dimensionen, was sind die Größenordnungen. Ganz von fern erinnert es an Zellschnitte oder sowas. Aber Hauptsache, wesentliches Kriterium, es ist komplett abstrakt. Kandinsky hätte wahrscheinlich seine Freude. Ist die Frage doof, was wir da sehen? Oder magst du es erläutern? Oder worauf kommt es dir an bei diesen Serien? Und vielleicht fangen wir mit dem Titel an. Wie heißt sie denn?
Die heißt einfach nur Abstracts oder Abstrakte und haben jeweils eine Nummer, die Entstehungszeit in ihrem Titel und mehr nicht. Das ist auch so etwas, was damit zu tun hat, dass ich eben über die Kunst in die Fotografie reingekommen bin. Also es klingt auch vielleicht merkwürdig, aber manchmal denke ich, boah, so ein Maler, der dann so gestisch da drauf loslegen kann und der so, ja, seinen Körper. Da habe ich schon so ein bisschen Neidgefühl ab und zu, weil ich es kenne. Ja, ich habe auch früher auf riesen Zellophan-Dinger gemalt mit riesen Pinseln und ich habe das toll gefunden, aber es war nicht meins. Ja, ich habe dann gemerkt, ich brauche zwischen mir und der Welt diesen Apparat. Das ist so, das kennen andere Fotografen ja auch, dieses Phänomen. Sie brauchen diesen Apparat dazwischen. So, und dann habe ich aber in den 90er Jahren gedacht, ja, also irgendwie muss es mit der Fotografie auch gehen. Ja. Und habe dann experimentiert, angefangen, verschiedene Materialien aufeinandertreffen zu lassen. Und natürlich erstmal per Fotogramm oder per Klischee-Papier in den 90er Jahren. Und später dann habe ich gemerkt, ich muss da ein bisschen mehr auch laufen lassen. Ja, auch ähnlich wie bei den Dokumentarischen, da muss ein bisschen gelenkter Zufall rein. Nicht so viel denken. Wobei natürlich bei den anderen wird viel gedacht, ist schon richtig. Aber jetzt bei denen will ich einfach nicht so viel denken. Und dann habe ich also verschiedene Materialien aufeinandertreffen lassen, auch mit viel mit Zellophan gearbeitet und so weiter und auf Glasplatten. Und dann sind es aber winzige Teile, die sind oftmals nur ein Zentimeter auf einen Zentimeter. Und die habe ich dann mit dem Makroobjektiv fotografiert oder auch sie direkt in die Fachkamera reingelegt und praktisch ein Fotogramm in der Fachkamera gemacht. Kamera muss man natürlich dann drehen, ja, sonst fällt es ja runter. Viele verstehen das nicht, im Gegensatz zu meinen gegenständlichen und thematischen Serien. Aber ich finde, es liegt gar nicht so weit auseinander, also für mich nicht. Seit den 90er Jahren brauche ich dieses Nebenfeld der abstrakten Fotografie. Und mir hat es nichts ausgemacht, dass die jahrzehntelang nicht ausgestellt wurde. Aber jetzt natürlich kann man sagen, ja klar, jetzt ist halt das interessant und so. Aber es ist eben keine neue Serie. Ja, sie ist einfach gewachsen. Und ich freue mich, wenn sie ausgestellt wird. Ja, das wird sie jetzt auch.
Inwiefern ist das jetzt interessant, jetzt 2023?
Ich fürchte, es hat damit was zu tun, dass man gesagt hat, diese Affinität zur Kunst tut der Fotografie nicht gut, beziehungsweise die Fotografie ist dafür nicht zuständig. Und es hat etwas Artifizielles, es hat vielleicht auch was Affektiertes. Ja. Aus der Sicht der klassischen Fotografie ist es ein No-Go immer noch. Und jetzt ist es so, dass man halt merkt, wieso wird die Fotografie auf Gegenständlichkeit reduziert und auf Referenzen und Erkennen der Motive. Und warum schaut man nicht, was kann ich mit der Fotografie auch an eben nicht erzählerischem Material erstellen? Und das ist inzwischen ein kleiner, ein leichter Boom, das ist schon so, das ist mir auch klar. Aber was hilft es, wenn die Leute die Arbeiten sehen und haben wollen? Das ist auch gut. Ja. Aber für mich ist es auch eine Arbeit, die mich entlastet. Ja, ich sitze da unten.
Von was?
Ja, ich sitze da unten im Atelier, auch an meiner Reprokamera, an meinem Leuchttisch und gebe diesen Arbeiten eben einen kleinen Schubs und die generieren sich ja selber. Also ich mache jetzt nicht, komponiere jetzt nicht, damit es ein abstraktes Bild wird, sondern die arbeiten über mehrere Tage, die verschiedenen Flüssigkeiten trocknen und dann fotografiere ich sie auch in verschiedenen Zuständen und aus diesen Fotos wird dann eins oder zwei rausgenommen. Und entlasten in dem Sinn, ich muss niemanden anrufen, ich muss keine Termine ausmachen, ich muss nicht gucken, ob ich alles dabei habe. Ja? Also das ist ein intuitives, freies Arbeiten, ja? Wie es ein Maler tut. Aber ich bin kein Maler, ich male auch nicht. Das ist die Art von Entlastung. Ja?
Nachdem du jetzt selber auch schon so ein bisschen skizziert hast, wie der große Bogen war, wo du herkommst und wie sich das wieder schließt mit der momentanen Wertschätzung der Abstrakten, hätte ich vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Entschuldige, falls sie naiv klingt, aber Wir sind jetzt beide nicht mehr die Allerjüngsten, sondern so ein bisschen mittelalter Hasen in diesem ganzen Gewerbe. Du hast jahrzehntelang ausgestellt und doch ein erkleckliches Maß an Erfahrung gesammelt. Mit Katalogen, mit Galeristen, mit dem Kunstmarkt. In der Hoffnung, dass uns hier jemand zuhört unter 35, was würdest du denn jüngeren Leuten empfehlen? Ist es überhaupt sinnvoll, irgendwelche Empfehlungen zu machen für Menschen, die sich überlegen, ob sie einen Lebensweg im Bereich der bildenden Kunst einschlagen sollen und eventuell gar mit fotografischer bildender Kunst?
Also ich würde jetzt niemanden davon abhalten. Das ist schon mal das eine, weil es natürlich eine Art ist, zu leben und wahrzunehmen, die es durch fast nichts aufzuwiegen. Und die Kombination aus abstrakter und gegenständlicher Fotografie, da habe ich unglaublich viele Zugänge auch in andere Bereiche. Also das würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, die Leute auch ermutigen. Es ist aber, man muss wirklich sagen, es ist schwieriger geworden. Das glaube ich auf jeden Fall. Weil jetzt kommt ja auch noch ein ganz neues Tool dazu, das ist die KI. Und das hatten wir nicht. Ja. Ich habe schon Einfluss drauf, ich kann ja meine Parameter eingeben. Aber die Auseinandersetzung plötzlich damit, dass es eine Möglichkeit gibt, Bilder zu generieren, die fremd generiert sind in dem Sinn und auch Material von anderen Fotografen und Künstlern benutzt, die Schwierigkeit hatten wir nicht. Und das, glaube ich, da habe ich aber auch jetzt kein Rezept. Also ich würde natürlich weitermachen auf jeden Fall, weil das betrifft uns ja auch trotzdem noch, obwohl wir schon älter sind. Aber ich glaube, da muss man einfach auch sich wirklich auch schlau machen. Was bedeutet das für die Fotografie, wenn alles Mögliche über KI generiert wird? Und da kommen auch so abstrakte Sachen natürlich sofort ins Spiel, ja. Dass man sagt, ah ja, jetzt gebe ich mal so ein Parameter, ein paar Farben, ein paar Kurven ein und dann kommt da was. Ja. Ich habe auch mir mal vorgenommen, das mal zu probieren. Aber dann plötzlich ist eine Riesenfrage im Raum. Will ich das? Was bedeutet meine Arbeit für mich? Als Fotokünstlerin würde ich sagen, so breit wie möglich. Auch wenn man ganz viel für die Tonne macht.
Ein wunderbares Schlusswort. So breit wie möglich, auch wenn man viel für die Tonne macht. Und ich nehme außerdem mit, wir müssen uns schlau machen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Simone Demand. Das war der DFA-Podcast, heute aus dem Badischen. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald.
Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.